Wir sagen hier heute ganz selbstbewusst, we can English. Aber diese Sprache, die wir da mehr oder weniger gut beherrschen, was ist das eigentlich für eine Sprache? Wie verändert die sich? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Hans-Georg Wolf. Er lehrt an der Uni in Potsdam am Institut für Anglistik und Amerikanistik. Sein Spezialgebiet ist Entwicklung und Variation der englischen Sprache. Und dabei geht es zunächst mal um die Entstehung und Entwicklung von Englisch in den vergangenen 1600 Jahren im Heimatland in Großbritannien, aber auch darum, wie sich seit 400 Jahren ungefähr weltweit Varianten, sogenannte Varietäten und Dialekte von diesem Englisch entwickelt haben. Irisches Englisch zum Beispiel, australisches, südostasiatisches oder auch karibisches Englisch. Professor Wolf, ich wünsche einen schönen guten Tag nach Potsdam. Also diese Sprache, das Englisch, das wurde gerade schon bei der kurzen Beschreibung Ihres Spezialgebietes deutlich. Also dieses Englisch hat sich in den letzten 1600 Jahren immer weiterentwickelt. Ist diese Entwicklung jetzt mittlerweile abgeschlossen oder sehen Sie dafür die Zukunft immer noch Dynamik und Veränderungen?
Die Entwicklung ist keinesfalls abgeschlossen und die Varianten oder Varietäten, die Sie gerade erwähnten, sind muttersprachliche Varianten. Dabei gibt es noch eine ganze Reihe von Zweitsprachevarianten in Afrika, in Asien, wenn man ans indische Englisch denkt oder das nigerianische Englisch in Afrika und darüber hinaus noch Fremdsprachevarianten, die dabei sind, sich zu stabilisieren und zu entwickeln, wie zum Beispiel in China, in Indonesien. Also die Entwicklung ist keinesfalls abgeschlossen. Es ist wie ein konzentrischer Zirkel, der sich immer weiter ausdehnt und immer größere Kreise zieht, wie ein Kollege das mal beschrieben hat.
Sie haben es gerade angedeutet, also China, Indonesien als Beispiele haben Sie genannt. Also das sind Länder, da werden in Zukunft noch mehr Menschen Englisch sprechen, werden Englisch lernen. Und es gibt jetzt eine Studie, die besagt schon, dass 3/4 aller Englisch Sprechenden keine Muttersprachler sind. Inwieweit werden diese Nicht-Muttersprachler Ihrer Meinung nach das Englische prägen?
Die werden es in vielerlei Hinsicht prägen. Einmal allein durch den Zufluss von neuen Ausdrücken, also Lexemen, neuen Wörtern, die in diesen Varianten entstehen, durch den Einfluss der Muttersprachen, einfach durch die neuen soziokulturellen Gegebenheiten und die dann auch wieder durch Medien und andere Faktoren in andere Varianten eingehen, also durch den globalen Austausch. Das Lexikon des Englischen wird sich erweitern. Möglicherweise sind aber auch Formen in der Aussprache, die sich entwickeln, wenn man an das Englisch als Lingua Franca denkt. Da streiten sich noch die Experten, ob das sozusagen eine Varietät an sich ist oder ob es nur bestimmte Merkmale gibt, die von diesen Fremdsprachesprechern geteilt werden. Wenn man an das TH denkt, die Aussprache des The zum Beispiel, das auch vielen Deutschen ja schwerfällt. In vielen Varietäten wird es einfach zu De oder T und das ist eigentlich ein ganz stabiles Merkmal, dass man in dieser Lingua Franca-Kommunikation findet. Sprache ist immer im Wandel und Fluss und genauso wandelt sich auch das Englische.
Also da ging es jetzt gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Wolf, vor allen Dingen ja um so Aussprachespezialitäten dann auch. Aber Sie haben schon diese Zweitsprache-Varianten ins Spiel gebracht, in einigen Ländern Afrikas zum Beispiel. Wie unterscheiden die sich denn vom Stammenglisch?
Ja, vor allem durch die Aussprache einmal. Die Syntax ist relativ, also der Satzbau, die Grammatik ist relativ stabil und ähnlich der Muttersprache, aber hauptsächlich lexikalisch. Also es gibt, wir sind dabei jetzt ein Variantenwörterbuch des westafrikanischen Englisch zu erstellen. Da haben wir allein 8000 Wörter schon gefunden, die nur in Westafrika vorkommen. Wenn man an Nahrungsmittel denkt oder Kleidung und die Organisation von der Gesellschaft und dergleichen mehr. Also da ist ein ungeheurer Wechsel und ein ungeheures Potenzial an neuen Wörtern entstanden, das diese Varietäten auszeichnet. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt ja auch eine Reihe von Pidgin- und Kreol-Varianten in Westafrika, unter anderem auch in der Karibik oder im Pazifik. Das ist auch nochmal eine ganz interessante und eigene Entwicklung des Englischen, die auf das Englisch zurückgehen, aber immer noch als Englisch im weitesten Sinne verstanden werden.
Ja, aber diese Dialekte und Varietäten, die halten sich ja oft nicht so streng an die Grammatik, die die meisten von uns jetzt in der Schule gelernt haben. Ist das für jemanden wie Sie noch tolerierbar oder bewegen wir uns in einem Bereich, wo das Englisch im Grunde genommen zerfasert und nicht mehr so in seiner Originalität bewahrt wird?
Das ist eine sehr gute Frage und auch da scheiden sich noch die Geister oder es wird darüber debattiert, wie weit soll man noch die muttersprachliche Norm aufrechterhalten oder daran festhalten, wenn, wie Sie sagen, zum Beispiel 3/4 der Sprecher nicht Muttersprachler sind? Welche Legitimität haben die Zweitsprache-Varianten gegenüber den muttersprachlichen Varianten? Und soll man diese muttersprachlichen Normen festschreiben oder akzeptiert man auch in der Grammatik, im Ausdruck Formen, die eben nicht muttersprachlich sind, die aber von großen Teilen der Zweitsprachsprecher als völlig normal und korrekt verstanden werden? Und die Frage ist auch, schafft man eine eigene Norm oder spiegelt sich das auch im Schulunterricht wider? Soll man das sozusagen als Fehler anstreichen oder nicht? Die Debatte läuft und da ist noch lange nichts entschieden.
Wenn man jetzt als Backpacker, als Rucksacktourist zum Beispiel in Asien unterwegs ist, da trifft man ganz viele Leute aus allen Teilen der Welt, die dann natürlich auch miteinander Englisch sprechen. Und da scheint sich, ich nenne das mal, so eine globale Erzählsprache etabliert zu haben. Also die Leute erzählen sich gegenseitig, wo sie günstig übernachtet haben, wo das Essen billig ist und so weiter. Und dann hört man immer so Standardformulierungen, die, ja, ich kann das jetzt auch nur etwas plump nachmachen, sowas wie, oh my God, it was so beautiful, das wiederholt sich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute wirklich mit Inhalt sprechen, sondern dass da eigentlich so Phrasen ständig wiederholt werden. Können Sie das nachvollziehen, was ich meine?
Ja, ich verstehe das. Also Art Formulaic Languages, also man greift dann immer wieder auf bestimmte Formulierungen zurück, weil eben auch der Bezug wahrscheinlich einbegrenzt ist. Sie sagen, das bezieht sich auf günstige Hotels oder irgendwelche landschaftlichen Gegebenheiten. Das ist eine Art von, ja, vielleicht Tourismusdiskurs oder Sie nennen es oberflächlichen Diskurs, der ja eine Spezialisierung erfährt, aber ja letztlich ja doch nicht das ganze Potenzial eines Sprechers wiedergibt vielleicht, ne, weil es eben nur um bestimmte Themen geht, die in der Situation von Relevanz sind.
Also halten wir fest, immer mehr Menschen werden Englisch sprechen, immer mehr dieser Menschen sind keine wirklichen Muttersprachler. Was bedeutet das zum Beispiel für den Schulunterricht jetzt in Deutschland? Wird der sich verändern müssen? Ist das eine Herausforderung?
Ja, das hatte ich vorhin schon angedeutet. Der wird sich auf jeden Fall verändern müssen. Also ich hatte jetzt eine Magisterarbeit betreut, in der eine Lehramtsstudentin auch genau dieses Thema angesprochen hat und auch schon versucht hat, Elemente zum Beispiel des Hongkong-Englischen im Unterricht, im Englischunterricht in Deutschland einzuführen, einfach um die Schüler und Schülerinnen zu sensibilisieren. Aha, da draußen gibt es noch ganz andere Sprechergruppen des Englischen und wie Sie schon sagten, wenn man irgendwo ins Ausland reist, kommt man mit denen unweigerlich in Kontakt und meiner Ansicht nach ist es sinnvoller, man setzt dem Schüler oder der Schülerin so vielen Varianten wie möglich aus, damit sie einfach sich darauf einstellen können und damit ihnen auch bewusst wird, aha, da gibt es noch viel mehr in der Realität als das amerikanische Englisch und das britische Englisch beispielsweise. Also der Unterricht ist dabei, sich zu wandeln und in Berlin und Brandenburg in den Lehrplänen wird das auch schon berücksichtigt. Also dass es nicht nur englisches und amerikanisches Englisch gibt, sondern es wird zum Beispiel aufs indische Englisch verwiesen und auch aufs afrikanische Englisch oder asiatische Englisch. Also da ist viel im Fluss und da tut sich auch was in dieser Hinsicht.
Schönen Dank für das Gespräch. Die englische Sprache ist ständig im Wandel, sagt Professor Wolf von der Uni in Potsdam. Und das hat auch damit zu tun, dass immer mehr Menschen auf der Welt Englisch als Fremdsprache lernen.